Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich ging an einem Treppenhaus eines evangelischen Gemeindehauses nach oben und da sah ich an den Wänden jede Menge Poster. Und auf einem Poster, da waren zwei Tiere zu sehen, ganz kuschelig. Ein schwarzer Hund unbestimmbarer Rasse und an ihn geschmiegt ein weißes Kätzchen mit geschlossenen Augen. Und zu allem Überfluss leckte der Hund der Katze noch zärtlich das Fell. Das fand ich erstaunlich. Das kennen wir ja. Ihr seid wie Hund und Katze. Und damit will man nur sagen, ihr vertragt euch ja überhaupt nicht. Und gebellt und gekratzt wird in unserer Welt ja nun wirklich genug. Man liest ja mehr vom Unfrieden als vom Frieden. In Tirol habe ich auf einer Männerwanderfreizeit als Überschrift zum Eingang eines Bauernhauses gelesen: Es gibt Menschen, die kann man lieben. Es gibt Menschen, die kann man nur noch lieben. Und es gibt Menschen, die kann nur noch der Herr Jesus lieben. Ja, das ist richtig. Das erinnert mich so ein klein wenig, nicht ganz so fromm mit dem Herrn Jesus, aber an den Peanuts-Cartoon von Linus, wie er sagt, ich liebe die Menschen, ich kann die Leute nur nicht ausstehen. Ja, und mitten in diese unheile Welt, mitten in unsere Sehnsucht nach Liebe miteinander, nach gutem Auskommen miteinander, da sagt uns der Apostel Paulus heute aus Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Warum ist das so schwer, einander anzunehmen? Dazu nenne ich die fünf großen Gs. Das sind Gemüt, Geltung, Geschmack, Gewohnheit, Gewichtung. Die fünf großen Gs, die stehen uns da im Wege. Ja, warum? Fangen wir an mit Gemüt. Gemüt. Ich bin ja nun fast 40 Jahre Pastor in einer Gemeinde gewesen und auch genauso lange auch Vorsitzender des Vorstandes und war in der Vorstandsarbeit immer mittendrin. Ich sage es mal einfach so, mittendrin. Und wenn man dann weiß, was da für Themen auflaufen und womit man sich dann beschäftigt, wie oft haben wir uns an theologischen Themen und an sachlichen Themen festgebissen und ich habe erst hinterher gemerkt, das Eigentliche, was uns getrennt hat, das war nur unser Temperament. Denn unsere Temperamente, die waren ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe das jetzt mit diesem alten Wort Gemüt bezeichnet, aber in Wirklichkeit sind damit die Temperamente gemeint. Psychologen verdienen ihr Brot damit, Erklärungen zu finden, Auswege aus verfahrenen Situationen zu zeigen und dafür dürfen wir ihnen dankbar sein. Gleichzeitig stehen wir daneben und sind erschrocken, hilflos über die unberechenbaren, unfassbaren Ausbrüche des Bösen. Der Machbarkeitswahn unserer Zeit, der möchte uns vorgaukeln, das sei alles nur eine Sache der richtigen Methode. Aber angesichts der Grausamkeit, mit der immer wieder Völker, Gruppen und Einzelne aufeinander losgehen, da ist wohl etwas mehr Bescheidenheit angesagt. Und wenn wir dann denken, die anderen Menschen sind nur schwierig, vielleicht empfinden die uns ja auch nur als schwierig. Der Finger, mit dem man auf den anderen zeigt, der drei Finger, die zurückzeigen auf uns. Ihr kennt das. Also, auch Gesprächspartner mit einem ganz normalen Temperament können, wenn sie nur verschieden genug von uns sind, auf Dauer als unerträglich empfunden werden. Es gibt sie halt, die Menschen, die uns ständig belehren, ohne wirklich Ahnung zu haben. Die detailverliebten Dauertüftler, die oberflächlichen Wortjongleure, die risikoverliebten Abenteurer, die buchhalterischen Übervorsichtigen, die unzugänglichen Grübler, die rückwärtsgewandten Gralshüter, die vorwärtspreschenden Dauervisionäre, die sauertöpfischen Pessimisten und die immer optimistischen Powerlächler. Und je mehr sie sich von uns unterscheiden, desto schwerer fällt es uns, sie anzunehmen. Ein Punkt, Gemüt. Das nächste große G, Geltung. Wo solche Auseinandersetzungen in der Verschiedenheit von Temperamenten nicht aufgehen, da geht es den Beteiligten oft genug um den Zugewinn von Macht, Einfluss oder Besitz. Manchmal sind es einzelne Menschen, die versuchen, ihre Position zu vergrößern, zu verbessern, ihr Terrain zu vergrößern, und manchmal sind es ganze Gruppen und Fraktionen. Und weil das Streben nach einem höheren Rang und nach Vergrößerung des Herrschaftsgebietes in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens zu finden ist, erleben wir es natürlich auch in der christlichen Gemeinde. Persönliche Glaubenserfahrungen zum Beispiel sind eigentlich einzig und allein Anlässe zu großer Dankbarkeit Gott gegenüber. Und oft genug prahlen wir damit, als wäre es unser eigener Verdienst. Und oft genug benutzen wir unser theologisches Wissen als ein Herrschaftswissen. Wir sollten in allen Dingen immer prüfen, ist dieses ad majorem Dei gloriam zum größeren, zum höheren Ruhme Gottes. Das nächste große G, Geschmack. Ja, manche Reibungen haben es damit zu tun, dass wir es nicht schaffen, über unsere eigenen Prägungen hinauszusehen. Und weil sich bei allen Leuten im Laufe der Zeit eine bestimmte Form, Geschmäcker, Vorlieben verfestigt haben, kann es sein, dass sich Vorliebe und Geschmack zwischen uns und die Wahrheit schieben. Und darum stellen wir uns quer, sobald jemand einen anderen Vorschlag macht. Und wenn es dann um die Begrenzung und Vorläufigkeit unseres persönlichen Geschmacks geht, will ich eine Geschichte erzählen, die mir ein Freund erzählt hat. Eine seiner Nachbarinnen hieß Erna. Tante Erna wurde sie freundlich genannt. Eine quirlige, kleine Frau mit einer großen Stimme, die sie kräftig zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen einsetzte. Bei kirchlichen Veranstaltungen und auf Familienfesten, da war sie oft dabei und sang laut und deutlich zur Ehre ihres Herrn die alten Choräle und die Evangeliumslieder. Oft genug ging sie auch ins Krankenhaus und sang dann dort, um den Kranken eine Freude zu machen. Ihren diakonischen Einsatz konnte man nur bewundern und an ihrem Glauben konnte man sich nur erfreuen. Nun kam das Jahr 1969. Das war die Zeit, da ließen sich ja viele junge Männer ein Bart wachsen. Ich auch. Den ersten Bart. Und eines Tages begegnet meinem Freund Tante Erna auf der Straße. Sie schaut ihm kritisch ins Gesicht, mustert mit deutlichem Missfallen den Bart, schüttelt schließlich seufzend den Kopf und sprach die Worte: Warum müsst ihr jungen Männer euch jetzt alle nur so einen hässlichen Bart wachsen lassen? Warum könnt ihr nicht einfach so bleiben, wie der liebe Gott euch geschaffen hat? Ihr habt's verstanden. Das war ein Eigentor erster Klasse. Die eigenen Sehgewohnheiten, Traditionen und Schönheitsideale hatten sich vor die Fakten geschoben. Der Schöpfer hatte meinem Freund einen kräftigen Bartwuchs gegeben. Und daran hätte Tante Erna Maß nehmen müssen und nicht an ihren eigenen kulturell gewachsenen Vorstellungen. Sie tat aber das, was im Bereich der christlichen Gemeinde immer wieder geschieht. Sie machte ihren Geschmack zum Maßstab und versuchte ihn durch den Hinweis auf Gott geistlich zu überhöhen und damit quasi unangreifbar zu machen. Wie viele Auseinandersetzungen um die Gestaltung von Kirchräumen, Gottesdienst, Sprach- und Musikstile sind letztlich nur Geschmackskonflikte und würden ihre Brisanz verlieren, wenn wir uns dessen bewusst wären. Gewohnheit. Es war früher so, heute hat sich ein ganz klein wenig verschoben, wenn man nach Baden kam, Baden-Württemberg, also Württemberg noch mehr als Baden, in Gottes eigenes Land, da wo die ganzen frommen Christen alle zu finden sind. Wenn man dann da zusammen war, zur Stund, saß anschließend zusammen, da trank dann jeder selbstverständlich sein Viertel oder zwei Viertel, je nachdem. Und dieses Verhalten hätte sicherlich in mancher norddeutschen Gemeinde doch zu etwas Stirnrunzeln bei manchen Gemeindeoberen geführt. Umgekehrt rum. Hier oben, in Norddeutschland, da war es ja lange Zeit so üblich, wenn man da zusammensaß, nach einer Vorstandssitzung, wie auch immer, dass man sein Gegenüber durch den Zigarettenqualm kaum noch erkennen konnte. Auf der einen Seite durfte man rauchen und die anderen schüttelten entsetzt den Kopf und umgekehrt. Da waren zwei Traditionen, Gewohnheiten, die miteinander wenig zu tun hatten und gemeinsam ein sehr merkwürdiges Paar abgaben. Aber es war einfach da. Ja, und nun kommt Gewichtung. Alle bisher beobachteten Streitmotive können mitspielen, wenn in einer Gruppe über einzelne Werte, Strukturen und Ziele diskutiert wird. Aber richtig zur Sache geht es, wenn es um das Selbstverständnis und die Grundsätze des Zusammenlebens gerungen wird. Zum Beispiel sind traditionelle, ich sag gleich vorweg, das hat mit Martini jetzt alles nichts zu tun, wir setzen uns hier nur zusammen und denken mal über eine Sache nach, nicht mit Martini. Also sind traditionelle Liturgien oder sind freie charismatische Formen der Anbetung gut für unsere Gemeinde? Legen wir uns auf eine bestimmte Bibelübersetzung fest? Und wie viel oder wenig geistlichen Gehalt brauchen die Lieder, die wir nicht in unserem Gesangbuch stehen haben? Können Band und Orgel die Norm sein zur geistlichen Begleitung? Sollte sich die Gemeinde eher diakonisch oder missionarisch engagieren? Brauchen wir mehr Lehre oder mehr Seelsorge? Darf es so etwas wie ein Miteinander von verschiedenen Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften geben? Oder haben wir nur Angst, dass uns dann die Leute davonlaufen? Es gibt unendlich viel Zündstoff für interne Diskussionen. Und man kann nur allen Beteiligten wünschen, über den Tellerrand zu gucken, um sich ein klein wenig in der Welt mal umzuschauen, wie Gott an anderer Stelle am Wirken ist. Auf alle Fälle hat keine Gemeinde irgendeinen Grund, sich für besser zu halten als eine andere. Ich erzähle dazu noch eine kleine, alte, erfundene Geschichte, aber gut erfunden. Im Gespräch über den angemessenen und Gott wohlgefälligen Weg der Gottesdienstgestaltung erhitzen sich die Gemüter zweier Geistlicher und es fallen schließlich scharfe Worte. Da sagt der eine zum anderen: Aber was regen Sie sich denn eigentlich so auf, lieber Bruder? Wir dienen doch beide demselben Herrn. Sie dienen ihm halt auf ihre Weise und ich diene ihm auf seine Weise. Gemein, nicht? Gemein. Tja, das waren die großen Gs, die uns so viel Probleme bereiten. Gehen wir weiter. Zinzendorf hat gesagt, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und zu einer Gemeinschaft gehören immer auch andere. Immer auch die anderen. Immer auch die, die ihr nicht mehr angucken würdet auf der Straße. Auch die gehören dazu. Gemeinsam ist man Gemeinschaft. Ja. Und wenn man alleine bleibt, dann wird man immer noch ein Spinner oder Sonderling. Wenn es nur danach gegangen wäre, wie wir Christen sind, es gäbe längst keine Kirche mehr. Aber immer wieder neu tut Jesus Menschen dazu und verändert uns eigenwillige Individualisten so, dass wir den Bruder, dass wir die Schwester im anderen entdecken. Und da lernen sich Menschen verstehen, die sonst im Leben nicht miteinander ausgekommen wären. Eines Tages interviewte man den berühmten Komponisten und Orchesterdirigenten Leonard Bernstein. Und die letzte Frage schien sehr naiv zu sein. Welches Instrument wird im Symphonieorchester am wenigsten gern gespielt? Und verschmitzt lächelnd antwortete der Meister ohne zu zögern, die zweite Geige. Jeder möchte furchtbar gern die erste Geige sein. Und es gibt nur wenige, die die gleiche Begeisterung aufbringen für die zweite Geige. Alle streben nur nach der Stellung der ersten Geige und nur wenige verstehen, wie wichtig der zweite Geiger ist. Die berühmtesten Orchester der Welt sind die, die die besten zweiten Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geige. Aber ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Tja, wer von uns möchte schon gern die zweite Geige spielen? Und da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus, der uns genau kennt, der genau weiß, wie wir sind, der alle unsere Haken und Ösen kennt, der auch unsere Gemeinheiten kennt und unsere Tricks, alles. Wir steuern ja langsam aber unübersehbar auf das Jahr 2017 zu, 500 Jahre Feier der Reformation. Was da genau passieren wird, das steht noch sonst wo, aber ist doch gar nicht ganz klar. In jedem Fall, für mich und für die gläubige Christenheit kann es nur eins geben, dass Christus in den Mittelpunkt gerückt wird. Solus Christus, sagte die Reformation. Christus allein. Christus allein. Nicht Christus und, Christus und. Da wird immer alles ganz, ganz schief. Ich erinnere mich dran, ich war doch Pastor in meiner alten Gemeinde, da rief einer an aus der neuapostolischen Gemeinde, die war fast in Sichtweite unserer Kirche, und sagte, unsere Orgel ist kaputt und Heizung kaputt, können wir eure Kirche haben, um unsere Gottesdienste da zu feiern? Ich war doch etwas überrascht. Ich hatte mit dem Mann noch nie gesprochen und habe ihm dann gesagt, ja, darüber kann man reden, aber erstmal müssen wir doch miteinander reden. Und dann hat er wieder aufgelegt. Das wollte er nicht. Denn bei ihnen galt nicht Christus allein, sondern galt Christus und die Apostel. Und die Apostel. Immer dieses und. Nein, ihr Lieben, das ist eine Heilsfrage. Das ist keine Frage irgendeiner Ordnung. Das ist keine Frage von irgendeiner Verfasstheit, wie auch immer. Das ist eine Heilsfrage. So wie Christus euch angenommen hat, so sollt ihr auch einander annehmen. Christus allein. Ich muss gestehen, ich habe in den Jahren hier in Bremen ja mir nicht nur Freunde gemacht, manchmal auf den Zeh getreten oder die mir, je nachdem. Irgendwann hatten wir eine große Auseinandersetzung in Bremen unter den gläubigen Christen um die Tauffrage. Ich taufte gerne Kinder und Jochen Müller, der Pastor aus der Matthäusgemeinde, der taufte gerne Erwachsene. Tja, darüber hatten wir uns furchtbar in die Haare gekriegt und uns so auseinandergelebt, das ging alles nur noch auf Distanz. Und Gerüchte und Verleumdungen, ich weiß das nicht mehr so ganz genau, das hat der Herr bei mir gestrichen. Jedenfalls, es war schrecklich. Es war ein absolutes Nebeneinander, überhaupt kein Miteinander. Dabei waren wir beides gläubige Christen. Ich bin dann irgendwann wieder mal im Januar zu meinen stillen Tagen nach Langeoog gefahren und gehe so schön am Strand links. Da spricht auf einmal der Herr zu mir. Das ist immer schwierig, wenn der Herr so anfängt, direkt mit einem zu sprechen, dann hat er immer was Besonderes vor. Da sagte zu mir, Bernd, ruf den Jochen Müller an. Ich blieb wie angewurzelt stehen und sagte, habe ich das richtig verstanden? Ruf den Jochen Müller an. Er redete so klar, als würde er neben mir stehen. Ich sage, hab dann angefangen mit ihm zu diskutieren. Das geht doch nicht, du weißt doch die theologischen Unterschiede und was ich da alles hervorzog. Und ruf den Jochen Müller an. Ich kann das immer nur wiederholen, es lohnt sich nie, mit Gott zu diskutieren. Man verliert immer. Zum Schluss habe ich gesagt, gut, ich mache das, wenn ich zu Hause bin. Nein, jetzt. Handys gab es noch nicht. Dazu hätte ich dann nach Hause gehen müssen. Jetzt, sagte er. Ich bin dann gegangen. Ich wollte nicht schon wieder mit ihm diskutieren. Ich bin dann gegangen und habe Jochen Müller angerufen. Und der sagte zu mir, du gut, dass du anrufst. Ich hätte dich auch gleich angerufen. Zu mir hat der Herr auch gerade geredet. Ja, dann haben wir beide einen Termin gemacht, haben uns zusammengesetzt. Etwas später, als ich wieder zu Hause war, haben lange miteinander gesprochen, uns richtig ausgesprochen. Eine richtige Versöhnung gehabt, nicht nur Vergebung. Vergebung und Versöhnung ist zweierlei schon. Vergebung heißt, ich vergebe dem anderen, was er an mir getan hat. Das bieten wir, Wenn wir das Vaterunser beten, vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein eisernes Gesetz Gottes, auch für dich, für jeden hier. Aber Versöhnung, das heißt, der andere vergibt und ich vergebe und dann reichen wir uns die Hand. Das ist Versöhnung. Wir haben uns versöhnt und ich bin froh, dass es Jochen Müller in Bremen gibt, immer noch gibt. Wir sind Freunde geworden. So ist Versöhnung. So tut das der Heilige Geist. Der bringt uns zusammen unter das Kreuz von Jesus. Zusammen. Gott sei Dank. Und ich kann das immer nur wiederholen. Für mich ist jeder Bruder oder Schwester, der mit mir unter dem Kreuz von Jesus steht. Was ich persönlich überhaupt nicht hingekriegt habe, das tat der Herr. Gott sei Dank. Wir haben uns dann lieb gewonnen und gewusst, was für ein Wunder das war, dass der Herr dort an uns getan hatte. Meine Frau ist ja Biologielehrerin, die war mit ihrer Klasse in Schleswig-Holstein und war dort in einem Museum. Und da ist ihr dann besonders ein kleiner Apparat in Erinnerung geblieben, der konnte man mit einem Knopfdruck eine Farbe auf die Leinwand projizieren, gelb zum Beispiel. Ein weiterer Knopfdruck legte dann das Gelb über die Farbe und darüber dann das Grün, Blau, Violett, Rot, die Spektralfarben. Wenn man das auf einem Zeichenblock macht, dann gibt es eine undefinierbare dunkle Farbe. Aber die reinen Spektralfarben übereinander ergeben ein strahlendes Weiß. Das haben die dann gemacht und gestaunt, was unser Gott so eingerichtet hat, was er so tut. Die Spektralfarben übereinander geben ein strahlendes Weiß. Wichtig ist, dass keine Farbe fehlt. Keine. Seht ihr? Und damit bringe ich den Punkt zusammen. Wenn wir als Gemeinde Jesu zusammenkommen, mit all unserer Unterschiedlichkeit, da hat jeder seine ganz eigene Farbe. Der eine ist rot, der andere ist gelb und grün, blau, violett, rot. Ich weiß nicht, was ihr gerne sein wollt, aber irgendeine von diesen Farben seid ihr. Nicht habt ihr, sondern seid ihr. Und ihr alle zusammen und ich auch, wenn wir übereinander gelegt werden, dann ergeben wir ein strahlendes Weiß. Wichtig ist nur, dass keine Farbe fehlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder von uns hier ist anders. Jeder von uns hat seine persönliche Geschichte. Jeder von uns hat seine persönliche Prägung. Aber wenn wir zusammenkommen als das Werk Gottes, als eine Gemeinschaft von ihm, dann sind wir verschiedenen Farben ein strahlendes Weiß Gottes. Wichtig ist, dass alle Farben vertreten sind. Ich finde das großartig, dass wir uns in aller Verschiedenheit so annehmen dürfen. Dass wir bei aller Verschiedenheit so eins sein dürfen in dem Ganzen. Dass Jesus unsere Mitte ist. Christus allein. Dass wir gemeinsam unter diesem Kreuz stehen dürfen. Wie Christus euch angenommen hat, uns alle angenommen hat. Gott sei es gedankt, Gott sei es von Herzen gedankt. Unsere Jahreslosung, die schließt ja, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. So liebte Jesus die Menschen. Er nahm sie an, er klammerte sich nicht an sie, er bot ihnen auch nicht nur einen menschlichen Halt. In seinen Worten wies er sie immer wieder hin auf seinen himmlischen Vater und macht ihnen klar, dass alle seine Wunder nur aus der Kraft Gottes geschahen. Alles, was er tat, wenn er Menschen annahm, lobte Gott. Schon bei seiner Geburt wurde diese Verbindung deutlich, denn die Botschaft der Engel erwähnt das Lob Gottes und ein harmonisches menschliches Miteinander in einem Atemzug. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und für unsere Auslegung heute, Römer 15, da hat der Theologe Klaus Berger darauf hingewiesen, was alles im Vorgang des Lobens steckt. Er sagt, nicht Gott braucht die Verherrlichung, aber die Menschen brauchen sie, um eins zu werden. Allzu oft halten wir das Absingen frommer Lieder für ein folgenloses Geschäft. Wer es aber ernst nimmt, für den wird das Ehren Gottes zum Weg des Friedens. Ja, einander annehmen und Gott loben, das bedingt sich wohl gegenseitig. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Das ist eine Dauerbaustelle. Niemand soll meinen, er kommt da so schnell davon oder kommt da ganz schnell aus der Kurve. Das stimmt nicht. Das bleibt eine Baustelle unser Leben lang. Und schnelle Ergebnisse, die dürfen wir nicht erwarten. Ohne geduldige Arbeit an einem Miteinander scheint es nicht zu gehen. Aber diese Arbeit lohnt sich. Und der scheinbar leichtere Weg, eine Gemeinde zu verlassen, wenn man mit ihren Menschen und ihren Meinungen nicht klarkommt, das vertagt die Aufgabe nur. Wenn jemand im Zorn die Tür zuschlägt, um sich eine andere Gemeinde zu suchen, dann wird er vielleicht ein Spezialist im Church-Hopping. Church-Hopping. Gemeinde suchen. Aber er nimmt sich und seinen bisherigen Mitchristen die Chance, an diesem Konflikt zu wachsen. Vor der Flucht, da sollten wir erst einmal uns den Rat des Paulus zu Herzen nehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich schließe mit einem Wort von Martin Luther, der hat in einer Predigt diese Schwierigkeit vor Gott gebracht und er sagt, siehe, mein Herr Christus, der hat mir mein nächster Schaden zugefügt. Er hat mich in meiner Ehre gekränkt. Das kann ich nicht ertragen. Darum wünsche ich ihm den Tod. Ach, mein Gott, lass dir das geklagt sein. Eigentlich sollte ich ihm verzeihen. Aber ich kann es leider nicht. Siehe, wie ich so ganz kalt, ja so ganz erstorben bin. Ach Herr, ich kann mir nicht helfen. Da stehe ich nun. Mach du mich anders. Dann kann ich nach deinem Willen und nach deiner verzeihenden Liebe handeln. Wenn nicht, dann muss ich so bleiben, wie ich bin. Das war das Wort von Martin Luther. Und ihr seht, es führt uns ganz glasklar in das Zentrum unseres Glaubens. Einander lieben. Gott lieben. Ein Neugebot, Johannes 13, Vers 35. Ein Neugebot gebe ich euch, sagt Jesus. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und noch einmal, das kriegen wir nicht alleine hin. Das kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Aus seiner Liebe, die er uns schenken will. Darüber kann ich mich von Herzen freuen. Und freue mich gleichzeitig an euch allen, möglichen und unmöglichen Menschen. Ich gehöre genauso dazu. Wir sind in Christus alle eins. Amen.